Erstmal schönen guten Morgen. Wir machen weiter mit dem Thema auflösbare Gruppen. Morgen. Ich schreibe den nächsten Satz erstmal an, dann erzähle ich ein bisschen was darüber, was der bedeutet, und ich mache vielleicht eine Skizze, die beim Beweis hilft, sich zu orientieren. Das ist Satz 5-6. Hier geht es darum, wie die Fitting-Untergruppe oder inwiefern die Fitting-Untergruppe von auflösbaren Gruppen ein besonderes Verhalten an den Tag legt. So, jetzt sehen eine auflösbare Gruppe. Alle Gruppen sind momentan immer endlich, das habe ich nie dazu geschrieben, sondern das ist eine unserer Generalvoraussetzungen, dass E momentan immer eine endliche Gruppe ist. Und jetzt die auflösbare. Dann ist der Zentralisator der Fitting-Untergruppe in der Fitting-Untergruppe enthalten, ist also dasselbe wie das Zentrum der Fitting-Untergruppe. Und insbesondere heißt das, dass wenn wir uns jetzt angucken, wie die Faktorgruppe G modulo Zentrum von F von G noch wirkt auf F von G, da gibt es ja so eine induzierte Wirkung per Konjugation, dann muss das jetzt eine treue Wirkung sein. Denn jedes Element, das alles zentralisiert, liegt im Zentralisator der Fitting-Gruppe, also im Zentrum. Das heißt, wenn man sich die Faktorgruppe anguckt, G modulo Zentrum von F von G mit ganzen auflösbaren Gruppen war, dass diese Faktorgruppe treu auf der Fitting-Untergruppe wirkt. Das heißt, wir sehen da eine Untergruppe der Automorphismengruppe von F von G, und das ist eine nilpotente Gruppe. Da kann man die Automorphismengruppe also ganz gut verstehen. Insbesondere können da jetzt zum Beispiel keine Untergruppen vertauscht werden, die verschiedene Primzahlpotenzordnungen haben oder sowas. Das heißt, man hat sofort durch diese Struktur der nilpotenten Gruppe F von G eine starke Einschränkung, was die Automorphismengruppe überhaupt tun kann. Die muss all diese jeweils eindeutig bestimmten Pisylo-Untergruppen invariant lassen, kann dann nur noch darauf irgendwas machen. Das heißt, man ist auf einmal im Land der Automorphismengruppen von P-Gruppen. Hilft jetzt vielleicht, eine kleine Skizze sich zu orientieren. Wir haben nämlich gleich einerseits die Gruppe G, in der sich irgendwelche Dinge abspielen. G, dann haben wir unten irgendwo F von G. Dann haben wir den Zentralisator davon, F von G ist da drin. Dann haben wir den Zentralisator davon und wir wissen, der schneidet F im Zentrum von F, das heißt, wir haben hier irgendwo, keine Ahnung wo, den Zentralisator von F, Durchschnitt, das ist das Zentrum von F. Und dann habe ich noch, das Ding heißt später N, das ist einfach dieses C, Zentralisator von F, geschnitten mit F, das wird das Zentrum von F. Und dann haben wir da so eine Faktorgruppe. Denn das Zentrum, wir können ja mal gucken, F ist ein Normalteil von G. Deswegen ist auch der Zentralisator von F ein Normalteil von G. Wenn wir hier per Konjugation drauf wirken, dann wirken wir auf F, F ist invariant. Das heißt, C ist ein Normalteiler. Jetzt gucken wir weiter, was ist mit dem Zentrum von F los? Na, das ist eine charakteristische Untergruppe einer charakteristischen Untergruppe. Also insbesondere ein Normalteiler von ganz G und deswegen auch ein Normalteiler in allem, wo es drin liegt. N ist normal in C, wir können uns diese Faktorgruppe hier angucken und die ist interessant. Diese Faktorgruppe C modulo N. Denn wenn die nicht 1 ist, dann haben wir hier eine nicht-triviale auflösbare Gruppe, mit der wir arbeiten können. Da können wir alles benutzen, was wir über auflösbare Gruppen wissen. Und wenn die 1 ist, dann heißt das ja, dass diese Gruppe hier unten 1 ist. also Quatsch, dass diese, also wenn diese Faktorgruppe 1 ist, dann ist diese Gruppe hier unten in Wirklichkeit die Gruppe da oben. Und das heißt, dieser Zentralisator liegt wirklich in F drin, so wie wir das ja auch behaupten. Ziel der ganzen Angelegenheit wird also sein, das zusammenzubringen. Und dafür schauen wir uns diese Faktorgruppe an. Die heißt dann später C quer, C modulo N. Das ist die Beweisstrategie. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. Wir wollen zeigen, dass die gleich sind. Wir gucken uns die Faktorgruppe an, nehmen an, dass die von 1 verschieden ist und arbeiten damit. Die Notation führe ich jetzt nochmal ordentlich ein. Sein F mit den Gruppen C der Zentralisator und N. Und weiterhin sei C quer die Faktorgruppe C modulo N. Und ich habe gerade erklärt, warum das alles sinnvoll ist, insbesondere warum N ein Normalteiler in C ist und man wirklich sinnvoll diese Faktorgruppe bilden kann. So. Zu zeigen ist C quer ist 1. Wenn N das 1 ist, ist N gleich C. Das heißt, C liegt in F drin, so wie gefordert.
Hier bricht mir die Kreide. Moment, das wird nichts. Ich muss mal eben Kreide wechseln.
Gut, was wissen wir bei dieser Faktorgruppe? Wir nehmen jetzt also an, dass die nicht 1 ist. Diese Schreibgröße ist für mich gerade angenehm. Ist es überall gut lesbar? Hinten auch? Schön, dann bleibe ich mal dabei. G ist auflösbar. Jede Untergruppe, jede Faktorgruppe von G, jede Sektion ist auflösbar. Insbesondere ist dieses C quer auflösbar. Jetzt haben wir da also eine auflösbare, nicht triviale Gruppe. Und wir haben uns letztes Mal klar gemacht, wie minimal Normalteiler von auflösbaren Gruppen aussehen. Und im nicht trivialen Fall kommen da immer elementararische P-Gruppen für irgendwelche Primzahlen P raus. Als minimale Normalteiler. Wir wissen, das schreibt man zuerst hin, wir wissen, dass sie hier auflösbar ist. So, und sei jetzt mit Lemma. Was war das?
Das war, glaube ich, genau das davor. Lemma 5,5.
Ein elementararischer, also ein minimaler Normalteiler, der ist dann damit elementararisch, sein Lemma 5,5. Da nehmen wir uns auch eine Primzahl dazu. Seien mit Lemma 5,5. Nun, P aus Pi von C. N ein minimaler Normalteiler, der eine elementarische P-Gruppe ist. Ein solcher elementarischer Normalteiler ist insbesondere arisch, insbesondere nilpotent, liegt also in. Nee, eigentlich brauche ich es gar nicht, ich brauche nur eine P-Gruppe. Wenn ich so einen nicht trivialen elementarischen P-Normalteiler finde, in C4, und dafür brauche ich ja nur eine Primzahl finden, die das tut, dann habe ich automatisch ein nicht triviales OP. Das reicht mir für das Argument, was ich jetzt gerade machen möchte. Also nochmal, wenn eine Gruppe auflösbar ist und nicht trivial, dann gibt es automatisch eine Primzahl, für die das entsprechende OP nicht trivial ist. Das kann man aus dem Lemma 5,5 schlussfolgern und genau so passen nämlich mir jetzt so ein P hier. Sei mit Lemma 5,5, das ist kürzer. Nun P aus P von C quer so, dass kann ich nämlich direkt damit arbeiten. Ich möchte bestimmt noch ein volles Urbild haben. Genau. Wo sind wir denn also im Bild? Wir sind irgendwo hier, wir haben irgendwo hier so ein OP von C her. Und wo lebt diese ganze Geschichte? Na, das Bild kommt ja von da drüben. Jetzt haben wir hier also irgendwo dieses, so ein volles Urbild sitzen von OP von CQR. Da haben wir irgendwo innerhalb von C eine Untergruppe, deren Bild in der Faktorgruppe hier genau OP von CQR ist. Ich möchte das volle Urbild haben, weil ich dann so Sachen machen kann wie, naja, OP von CQR ist eine charakteristische Untergruppe in CQR, das volle Urbild ist eine charakteristische Untergruppe in C und solche Späße. Das möchte ich dann. Das volle Urbild von OP von CQR. Insbesondere wissen wir jetzt ganz viel. Wir wissen, in diesem vollen Urbild liegt N drin. Und, Moment, das kann ich hier mit dazu schreiben. Wie war es gerade noch? OP ist charakteristisch, das volle Urbild ist dann charakteristisch in der Gruppe, mit der wir angefangen haben, also in C. Das heißt, P ist charakteristisch in C und C ist ein Normalteiler von G, das heißt, wenn wir es später mal brauchen, müssen wir nicht nachdenken, P ist jetzt auch ein Normalteiler von G. Gut, da sind einmal kompakt die Infos, die ich gerade mündlich gebracht habe. P ist normal in G. P quer ist eine P-Gruppe. Na ja, klar. Wir haben P ja genauso gewählt, dass das Bild in C quer dieses OP ist. Das heißt, das Bild ist eine P-Gruppe. Und P-Gruppen sind nilpotent. Wir pirschen uns ran an eine Anwendung von Lemma 4.4. In Lemma 4.4 haben wir gesehen, dass immer dann, wenn wir einen Normalteiler haben in einer Gruppe, der im Zentrum der Gruppe liegt und so, dass die Faktorgruppe nilpotent ist, dass wir dann sehen können, dass die ganze Gruppe nilpotent ist. Das heißt, das ist jetzt die Idee. Und hier haben wir schon mal eine nilpotente Faktorgruppe, nämlich dieses P quer. Sagen, die ist nilpotent, das ist eine Faktorgruppe von P. Ich möchte also darauf hinaus zu zeigen, dass P nilpotent ist, mit Lemma 4.4. Wir werden gleich sehen, warum das toll ist, dass P nilpotent ist. Das sehen wir gleich. Aber nur damit wir die Maßstäbchen haben. P ist die Gruppe, für die ich mich jetzt gerade interessiere. P liegt irgendwo hier. So. Und es liegt wirklich oberhalb von N, denn wir haben ja angenommen, dass hier, dass das nicht die triviale Gruppe ist. Dass insbesondere das nicht trivial ist und das heißt, P liegt nicht in N, es liegt wirklich oberhalb davon. Was wissen wir über das P noch? Wir müssen wieder gucken, wo alles liegt. P liegt in C. Zentralisiert F. Gleichzeitig wissen wir, dass C und F kommutieren, denn C ist ja gerade der Zentralisator von F und deswegen kommutieren auch P und F. Und das heißt, dass N im Zentrum von P liegt. Darauf möchte ich hinaus. Wir zeigen, N liegt im Zentrum von P. Wie machen wir das jetzt? Ich habe gerade schon erklärt, wo es im Wesentlichen darauf hinausläuft. Wir wissen, dass C F zentralisiert, das heißt, C, der Quadrat von C und F ist 1, und P liegt in C, also ist auch der Kommutator von P und F gleich 1. Und das heißt, vielleicht geht es sogar noch einfacher. Ah, ich glaube, es geht sogar noch einfacher. N liegt in F und zentralisiert deswegen C und zentralisiert deswegen P. Und es liegt in P drin, deswegen im Zentrum. Das ist einfacher. Das ist einfacher. daran, dass C und F sich zentralisieren. So haben wir C ja gerade gewählt. Und B liegt C. Daher ist der Kommutator von N und P 1. Jetzt habe ich also genau das Argument von gerade benutzt, aber ich habe es anders aufgeschrieben. N liegt im Zentralisator von C, P ist hier drin, deswegen liegt N im Zentralisator von P, der Kommutator ist 1. Gleichzeitig liegt N in P, aber eine Untergruppe, die alles in der großen Gruppe zentralisiert, liegt im Zentrum. Zentrum. Die Faktorgruppe ist nilpotent, also ist P nilpotent mit Lemma 4,4. Soweit, so gut.
Warum hilft uns das?
P ist nilpotent. Hier oben steht noch, P ist ein Normalteiler. Wo liegen alle nilpotenten Normalteiler?
Immer. In welcher Untergruppe liegen alle nilpotenten Normalteiler einer Gruppe?
Ja. In der Fittinggruppe, also in F. Genau. Das heißt, P liegt jetzt auf einmal in F. Das ist aber ganz schlecht. Da liegt es nämlich in C und in F, also in N. Und es war aber gar nicht, also es war so gewählt, dass das falsch ist. Das heißt, da ist es unbedingt. Nun folgt. P liegt in F. Das heißt, P liegt in N. Widerspruch. Und der Widerspruch kam von der Annahme, dass C quer überhaupt nicht 1 ist. In dem Moment, wo C quer nicht 1 ist, kann man anfangen mit einem minimalen Normalteiler und kann diese Argumentation machen. Und das führt zu einem Widerspruch. Also ist C quer 1. Das heißt, N und C sind gleich und damit haben wir alles gezeigt. Dieses Resultat ist die Grundlage dafür, dass man sagt, in auflösbaren Gruppen wird die Struktur von der Fittinggruppe kontrolliert. Einfach weil ich über diese Faktorgruppe gegen oder Zentralisator der Fittinggruppe dann sehr schnell sehr viel rausfinden kann. Als nächstes möchte ich, ja, ich glaube, der Satz passt da noch hin, einen Satz beweisen, und zwar erstmal nur in einem Spezialfall, der sehr wichtig ist für die Theorie endlicher Gruppen, immer dann, wenn man Normalteiler sieht, deren Ordnung Teiler können bis zu ihrem Index, sogenannte Hallsche Normalteiler. Das ist der Satz von Schulz-Hassenhaus. Der Satz von Schulz-Hassenhaus ist ein Beispiel für einen Satz oder für Sätze, die unter gewissen Umständen Komplemente für Untergruppen liefern. In dem Fall ein Komplement für einen Normalteiler. Wir haben ganz am Anfang ja mal über Produkte von Gruppen gesprochen und darüber, dass man zwar sagen kann, was ein Komplement ist, und man findet auch manchmal eins, aber erstmal hatten wir keine Ahnung, unter welchen Umständen. Hier kommt jetzt der erste Satz in diese Richtung. Der gilt allgemeiner, als ich ihn jetzt anschreibe. Aber in der allgemeineren Version benutzen wir diesen Spezialfall und wir können diesen Spezialfall jetzt schon beweisen. G ist wieder eine endliche Gruppe und jetzt nehmen wir uns einen Normalteiler her, dessen Ordnung zu seinem Index Teiler ist. Und wenn ich hier von Teilerfremdheit spreche, dann meine ich immer die Teilerfremdheit, die hier sinnvoll ist, also die im Ring Z. Denn wir reden über natürliche Zahlen. Jetzt soll N auch noch abelsch sein, das ist der Spezialfall. Dann besitzt N ein Komplement in G. Und alle Komplemente von N in G sind konjugiert. Das ist eine wirklich starke Aussage. Wenn n ein Normalteiler ist, dessen Ordnung teilhaft zu seinem Index ist und wenn n average ist, dann besitzt n ein Komplement in der Gruppe g und alle Komplemente zu n in g sind in g konjugiert. Heißt also, wenn ich 2 habe, dann gibt es ein Gruppenelement, was das eine auf das andere konjugiert. Und warum das großartig ist, das sehen wir hoffentlich spätestens, wenn wir teilhaftfremde Operationen betrachten. Man könnte es auch schon vorher ausbeuten, das mache ich aber in dieser Vorlesung nur mündlich. Und wir können uns das für den Anhang aufheben, falls wir da noch Zeit haben. Das wäre nämlich der Satz über Hallsche Untergruppen. Auch da kann man das schon schön benutzen. Das Ganze ist ein Spezialfall vom sogenannten Satz von Schulz-Hessenhaus. Es sind 2 Leute, es ist kein Doppelname. Gut, steht hier im Kapitel über auflösbare Gruppen, obwohl ich für G nicht voraussetze, dass G auflösbar ist. Das liegt daran, dass eine der Anwendungen, über die ich dann nachher spreche, für auflösbare Gruppen eben eine Anwendung für auflösbare Gruppen ist. Okay. Geben wir mal, also brauchen wir erstmal einen Namen. Geben wir mal dem Index einen Namen. Das ist ein M. In G. Jetzt müssen wir kurz besprechen, was Repräsentantensysteme sind, nur für die, die das noch nicht kennen, vielleicht ist es auch nur eine Wiederholung. Immer dann, wenn ich einen Normalteiler habe, kann ich also eine Fraktorgruppe bilden. Und dann habe ich da Gruppenelemente und diese Gruppenelemente werden gegeben durch Repräsentanten für die Nebenklassen. Die sind nicht eindeutig bestimmt, aber man kann sich natürlich eine Menge von Repräsentanten hinschreiben, sodass man alle Nebenklassen erwischt. Und das sind dann immer n Stück, das ist genau der Index, das ist die Anzahl der Gruppenelemente in der Fraktorgruppe. Und man nennt das dann ein Vertretersystem oder Repräsentantensystem. Und das kann man sogar dann schon definieren, wenn n einfach nur eine Untergruppe ist. Das reicht. Aber im Fall von Faktorgruppen liefert einem das dann auch gleich eine Menge von Gruppenelementen, mit denen man jetzt die Faktorgruppe, in der Faktorgruppe arbeiten kann. Das ist das, was ich meine, wenn in Zukunft, wenn ich von Repräsentantensystemen oder Vertretersystemen spreche, für G modulo n. Wie sehen die aus? Ich möchte die gleich als Tupel schreiben. Das sind dann so Tupel x1 bis xm. x1 bis xm kommen aus g. Und die einzige Einschränkung ist, dass die Nebenklassen nx1 bis hin zu nxm paarweise verschieden sind. Das reicht. Sind x1 bis xm aus g. So heißt das Tupel. Repräsentantensystem. Das schreibe ich nur an, damit ich das später einfach immer benutzen kann und nicht alles hinschreiben muss. Repräsentantensystem für g und n. Genau dann, wenn n x1 bis hin zu n xm paarweise verschieden sind. Und ich möchte jetzt auf der Menge dieser Repräsentantensysteme arbeiten. Von Omega die Menge aller Repräsentantensysteme für G modulo n. Der Witz in diesem Beweis ist einfach eine geeignete Menge mit einer geeigneten interessanten Wirkung, über die wir irgendwas rausfinden und dann benutzen wir Resultate, die wir über Gruppenwirkung haben. Stichwort Frattini-Capelli. Ja, was für eine Wirkung kann man sich da vorstellen? Wenn ich ein festes Gruppenelement nehme und so ein Repräsentantensystem, ich gehe mal hier rüber, dann kann ich die jetzt alle von rechts mit diesem festen Gruppenelement multiplizieren, kriege wieder ein Repräsentantensystem. Genauso von links, Das heißt, ich habe hier verschiedene Möglichkeiten, wie ich wirken kann. Wir möchten jetzt hier die Wirkung von links haben. Das heißt, die Wirkung ist folgendermaßen definiert. Ein Repräsentantensystem, Gesundheit, wird von einem Gruppenelement abgebildet, in dem die Einträge des Repräsentantensystems alle mit diesem Gruppenelement von links multipliziert werden. G wirkt auf Omega durch Multiplikation von links, bezogen auf die einzelnen Einträge. Und je nachdem, also von links, von rechts hat immer was damit zu tun, ob man rechts oder links Nebenklassen betrachtet. Wir haben hier halt Nebenklassen, wo der Repräsentant rechts steht. Und jetzt machen wir die Wirkung von links, damit sich am Ende alles miteinander vertrifft. Wer braucht das jetzt nochmal explizit hingeschrieben, wie die Wirkung aussieht? Führe noch mehr Notation an, danach frage ich nochmal. Denn wir brauchen das. Das heißt, wer jetzt sich nicht ganz sicher ist, das alleine hinschreiben zu können, möge es bitte sagen, dann schreibe ich es an. Das ist überhaupt kein Problem. Sei dann jetzt, dann muss ich das nicht immer wieder einführen, Alpha, ein Repräsentantensystem bezeichnet von X1 bis Xn und Beta, ein weiteres Repräsentantensystem, das darf das gleiche sein, Y1 bis Yn, aus Omega. Gut, es kommt gleich das nächste. Das heißt, jetzt ist die Gelegenheit zu sagen, ich möchte nochmal hingeschrieben haben, wie die Wirkung aussieht. Niemand möchte das. Okay. Dann kommt als nächstes eine Relation. Die heißt Schlange. Zwei Elemente aus Omega sollen in Relation stehen, wenn eine komische Gleichung erfüllt ist. Die Relation ist definiert wie folgt. Alpha ist in Relation zu Beta. Ich benutze die Notation von drüben. Genau dann, wenn Folgendes gilt, das Produkt, wenn ich über alle I und J laufe, und zwar sortiere ich jetzt so, dass, das schreibe ich mal lieber so, ich laufe über alle I und J, das heißt, ich laufe die Einträge einmal durch und ich sortiere jetzt immer die zusammen, die die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Das heißt, ich möchte immer haben, nxi gleich nyj. Über diese Paare möchte ich jetzt das Produkt bilden, und zwar bilde ich dann immer das Element Yj minus 1. So, was mache ich also? Ich fange an mit, sagen wir, x1. Dann suche ich mir den entsprechenden Partner hier drüben, der die gleiche Nebenklasse repräsentiert, und bilde das Produkt x1 mal das Inverse von diesem anderen. Und dann gehe ich so weiter. Auf die Art und Weise bekomme ich also m solche Pärchen. Und das Produkt über all diese Leute soll 1 sein. Genau dann sagen wir, dass Alpha und Beta in Relation stehen. Das ist eine Relation. Und da kann man jetzt nachrechnen, das mache ich nicht, das kann ich auf Wunsch nachrechnen. Und man kann nachrechnen, dass das eine Äquivalenzrelation ist. So, bei jedem Repräsentantensystem mit sich selber ist das klar, das geht sofort da. Dass das symmetrisch ist, muss man kurz überlegen. Und auch die Transitivität muss man kurz überlegen. Aber das sind kleine Rechnungen, bei denen man nicht, bei denen nichts Spannendes passiert. Und das ist Schritt 1 in unserem Beweis. Schritt 1, dieses Schlange über Tilde ist eine Äquivalenzrelation. Kürze ich mal ab mit Äquivalenzrelation. Das heißt, wir kriegen jetzt schöne Klassen und die bezeichne ich mit dem Vertreter und mit einer Schlange drüber. Wir bezeichnen die Äquivalenzklasse von Alpha bezüglich Tilde Schlange mit Alpha Schlange. Und das habe ich jetzt für ein Alpha hingeschrieben, meine aber, dass ich das für alle Elemente aus Omega haben möchte. Ich mache es alle mal von Omega mit Omega Schlange. Wenn ich bei Ihnen rummecken, dass Sie das ordentlich machen sollen. Dann muss ich das selber ordentlich machen. Jetzt haben wir eine neue interessante Menge, nämlich die Menge Omega-Schlange aller Klassen. Vorher haben wir gesehen, G wirkt irgendwie interessant und jetzt möchten wir uns klar machen, dass G auch auf dieser neuen Menge wirkt. Das heißt, wir möchten uns klar machen, wenn zwei Elemente in Relation stehen, dann stehen auch die dazugehörigen Klassen, dann stehen auch die dazugehörigen Bilder unter G in Relation. Das heißt, es ist sinnvoll, die Wirkung von G auf diese Klassen zu übertragen. Das ist quasi hier der Witz. Das heißt, in 2 zeigen wir, dass sich die Wirkung übertragen lässt. Ich schreibe mal Omega-Schlange, das ist die Menge aller Omega-Schlange, wobei Omega aus Omega kommt. Und da reicht es, wenn wir uns überlegen, für alle Omega 1, Omega 2 aus Omega Geld. Falls Omega 1 in Relation zu Omega 2 ist, falls sie also die gleiche Klasse repräsentieren, ist Grund G aus G. Dann ist Omega 1 hoch G in Relation zu Omega 2 hoch G. Das ist meine ganz normale Gruppenoperationsnotation, unabhängig davon, was die Wirkung ist. Also bitte nicht jetzt versuchen, da irgendwie mit Konjugation zu rechnen, sondern nochmal klar machen, Omega 1 abgebildet mit G ist das Tupel Omega 1, so manipuliert, dass man jeden der Einträge von links mit diesem festen G multipliziert hat. Das ist das, was da passiert. Und das heißt also, dass die Wirkung von G diese Klassen respektiert. Und dann kann man sagen, man wirkt darauf, indem man sich einen Repräsentanten schnappt und dann da die Wirkung macht. Okay, jetzt haben wir das. Das machen wir uns noch kurz klar, warum das stimmt. Ich werde einige der Rechnungen ein bisschen abkürzen, aber im Prinzip möchte ich schon alles erklären. Das Witzige ist, dass dann später bei dem eigentlichen Beweis des großen Satzes von Schulz-Hassenhaus ohne die Einschränkungen, die wir hier haben, die Strategie ganz anders ist. Man benutzt diesen Fall und man benutzt völlig andere Methoden. Das sehen wir dann später, das wird ganz witzig. Gut, ich schnappe mir Alpha und Beta wie oben und die sollen in Relation sein. Beweis Nummer 2. Sei Alpha in Relation zu Beta. Und jetzt gucke ich mir, sei mal X aus. Sei G aus G. Und dann rechnen wir einfach los. Ich fange mal hier in der Mitte an. Wir wissen, 1 ist, ich kann das von da oben abschreiben, einfach wegen der Notation. 1 ist das Produkt dieser Vertreter mal Vertreter invers, wenn man die passend zusammenpuzzelt. Das heißt, ich laufe über alle in J. N ist E gleich N plus J. Die X gehören zu Alpha, die Y gehören zu Beta. Dann habe ich hier XI mal Y plus 1. Da kommt 1 raus. Okay, nach Wahl, also nach dieser Voraussetzung, dass die in Relation stehen. Dann wende ich auf die 1 das Gruppenelement an, das wir uns geschnappt haben, hoch minus 1. Da wird sicherlich nichts passieren. Das heißt, ich kann jetzt sagen, das Ganze hoch g hoch minus 1 ist das 1 Element der Gruppe hoch minus 1, hoch g hoch minus 1. Das ist das 1 Element der Gruppe immer noch. Und jetzt kann ich mit dem, was hier steht, weiterrechnen. Ich habe das denkbar ungeschickt gemacht. War 1. Und deswegen ist das 1 Element der Gruppe hoch G minus 1. Dann kann ich gleich weiterschreiben. Das ist irgendwie sinnvoller. Was mache ich? Na, ich sehe, dass das ein Produkt ist. Und das ganze Produkt wird, das ist ja ein Gruppenelement, das ganze Gruppenelement wird mit Geo-1 konjugiert. Konjugation ist ein Homomorphismus, das heißt, ich darf dieses Produkt aufspalten und darf die Konjugation irgendwo zwischendurch mit den einzelnen Abschnitten machen, solange ich nichts vergesse. Und dann nehme ich mir immer diese Pärchen hier, immer ein solches Pärchen und wende darauf Geo-1 an. Dann nehme ich das, es geht immer noch über IJ, N ist I gleich N plus J, aber diesmal nehme ich XI mal Y J. Und das ganze Buch Geo-1. Da benutze ich das Konjugation, ein Homomorphismus ist. Na und jetzt forme ich das einfach nur um, indem ich nämlich sehe, naja, hier habe ich jetzt vorne G stehen und hinten Geo-1 und dann kann ich umklammern und das Assoziativgesetz benutzen und dass beim Inversen eines Produkts man das Produkt der Inverse in der umgekehrten Reihenfolge bekommt, dann kann ich das folgendermaßen hinschreiben. Ich fange hier an. Dieses G hoch minus 1 bewirkt bei der Konjugation, dass vorne G steht. Dann habe ich da also G mal das I. Hinten bewirkt es, dass da G hoch minus 1 steht. Und aus Y, J hoch minus 1 mal G hoch minus 1 mache ich G mal Y, J hoch minus 1. Es ist jetzt immer noch so, dass ich hier so summiere, wie es da steht. Da hat sich nichts geändert. Und jetzt sehe ich, naja, diese, also wenn die das Gleiche repräsentieren, dann auch die entsprechenden Dinger mit den Gs davor. Und jetzt sehe ich also, ich habe hier die Bedingung erfüllt, die man erfüllen muss, damit das Tupel, das diese Einträge hat, in Relation steht zu dem Tupel, das diese Einträge. Das Tupel, das diese Einträge hat, gx1 bis gxm, das ist Alpha unter der Wirkung von G. Und das Tupel, das diese Einträge hat, ist Beta. Ich möchte gerne noch mehr zeigen. Das nenne ich mal 2a. Ich möchte gerne zeigen, dass der Normalteiler m, den wir noch gar nicht benutzt haben, transitiv wirkt auf Omega-Schlangen. A, N wirkt transitiv auf Omega-Schlangen. Heißt also was? Das heißt, dass wenn wir uns zwei Klassen hernehmen, meinetwegen die Klasse von Alpha und die Klasse von Beta, dass wir dann ein Element aus dem Normalteiler finden, das die eine in die andere überführt. Und dafür reicht es zu sehen, dass ein Repräsentant der einen auf einen Repräsentant der anderen abgebildet wird. Gut, das machen wir jetzt. Beweis von 2a. Hier kommt ein Trick, und zwar benutzen wir hier das n, wir benutzen noch nicht, dass n abelisch ist, wir benutzen erstmal nur, dass n eine Ordnung hat, die Teilerfremd zum Index ist. Denn das heißt, dass die Abbildung, die jedes Element aus n auf die m-te Potenz wirft, einen Automorphismus bewirkt. Also n ist eine abelsche Gruppe, das heißt, sowas wie Potenzen bilden kann überhaupt ein Automorphismus werden, so, wenn man eine feste Potenz nimmt. Und normalerweise kann es passieren, dass das kein Automorphismus wird, sondern nur ein Endomorphismus der Gruppe in sich selbst, wobei was verloren geht. Aber wenn dieser Exponent, den man benutzt, teilerfremd zur Gruppenordnung ist, dann verliert man nichts. Dann kommt wirklich am Ende als Bild wieder die ganze Gruppe raus. Das heißt, wir verwenden hier da die Ordnung von n teilerfremd zu m ist, haben wir folgenden Automorphismus von n zur Verfügung. Und hier benutze ich auch, dass n abelisch ist. Und n abelisch ist. Abelisch ist. Ich habe folgenden Automorphismus von n. Ich nenne den mal IA. Thank you. Homomorphismus heißt, und das war jetzt wichtig, es war wichtig, dass das nicht nur ein Homomorphismus ist, dafür ist das Adelstein zuständig, sondern sogar ein Automorphismus, also Sujektiv, denn ich brauche O-Bilder. So, merken, man findet da O-Bilder, denn das ist dann gleich der Trick, den wir hier mit in die Waagschale werfen. Jetzt sollen Alpha und Beta so gewählt sein, dass sie nicht in Relation stehen. Das heißt, wir haben da verschiedene Klassen, die davon repräsentiert werden. Jetzt wollen wir ein Element aus N finden, das die eine auf die andere abbildet. Sei hier Alpha-Schlange und nach Beta-Schlange gesucht, ist ein Element aus N, was das tut, was wir wollen. Und wir basteln jetzt. Und zwar gucken wir uns das gleiche Produkt an, das wir auch benutzen, um die Relation zu definieren. Wir wissen diesmal, dass dieses Produkt nicht 1 ist, denn ansonsten, also das mit der entsprechenden Notation für Alpha und Beta, denn ansonsten würden ja die gleiche Klasse repräsentieren. Trotzdem können wir über das Produkt noch was sagen. Wir wissen, 1 ist nicht dieses Produkt. Ah, das nenne ich mal B. Da muss ich gleich mit arbeiten. So, I und J, N ist I gleich N plus Y, ist I mal Y, Y plus 1. Ich kann aber was darüber sagen, wo dieses B liegt. Und dafür müssen wir uns jetzt mal kurz diese einzelnen Bestandteile des Produkts anschauen. Fangen wir hier an. Nx1, sagen wir mal, I ist 1. Jetzt gibt es dazu irgend so ein J, was das tut, sodass Nx1 das gleiche ist wie Nyj. Das heißt, x1 und yj repräsentieren die gleiche Nebenklasse. Das heißt dann, dass dieses Element, was hier steht, in N liegt. So ist es immer. Wenn man zwei Repräsentanten für die gleiche Nebenklasse hat, dann ist der eine mal das Inverse des anderen in der Untergruppe drin, die man da betrachtet, in dem Fall im Normalteiler N. Das heißt, all diese Bestandteile hier liegen in N, immer diese einzelnen Dinger, dann liegt das Produkt über alle auch in N. Wir haben also nicht triviales Element von N gefunden. Jetzt benutzen wir diesen Automorphismus, genauer gesagt die Umkehrabbildung davon. Denn das ist ja Sujektiv. Ich kann für jedes Element aus N kann ich ein O-Bild finden unter dieser Abbildung. Insbesondere finde ich für B ein O-Bild und das nenne ich C. Das heißt, C aus N. Ein O-Bild hätte ich schreiben können, das O-Bild, weil es Bijektiv ist. Ein O-Bild für B unter I. Das heißt, was heißt das? C hoch M gleich B. So, und jetzt ist meine Behauptung, da müssen wir noch eine Rechnung schreiben. Meine Behauptung ist, dass dieses C es tut. Alpha ist in Relation zu Beta hoch C. Und C kommt aus N, deswegen sind wir dann fertig mit dem Beweis der Transitivität. Da müssen wir gleich noch eine Rechnung überlegen. Am besten anfange. Das ist hier immer so. Ich denke immer, es ist eine gute Idee, da anzufangen und dann die Umformung zu machen. Und dann merke ich, nee, die andere Seite wäre doch besser gewesen. Je nachdem, in welcher Reihenfolge man die Argumente halt anwenden will oder wie man sie besser sieht. Wo möchte ich anfangen? Ich schreibe mal Beta hoch C hin. Vielleicht ist das ein Plan. Die Wirkung ist ja so, dass man jeden Eintrag von links mit C multipliziert. Und welcher stand da vorhin noch? Das war das mit den Ys. Das heißt, es ist CY1 bis hin zu CYN. Das hilft, glaube ich, dabei, den nächsten Schritt zu verstehen. Jetzt schreibe ich nämlich ein solches Produkt hin. Wir laufen über alle I und J und es soll wieder gelten, NXI gleich NYJ. Aber diesmal, was mache ich diesmal? Ich benutze diesmal nicht Beta, sondern Beta hoch C. Das heißt also, ich gehe über NXI mal den entsprechenden Repräsentanten da. Und da C aus N kommt, ist egal, ob ich verlange, dass NXI gleich NYJ ist oder NXI gleich N mal CYJ. Denn n mal c ist das gleiche wie n. Das soll ich aber gleich hinschreiben, dann ist das. So, das soll das gleiche sein wie nc y dot. Und wir wissen, dass das gleiche wie n y dot, weil c aus n kommt. So. Das kennen wir, diese Konstruktion. Und jetzt gucken wir, was denn hier eigentlich los? Hier kann ich die Hendt-Jacke-Regel anwenden und habe dann das Produkt und ich schreibe diesen ganzen Samen jetzt nicht darunter. Dann habe ich das I mal YJ minus 1 mal C minus 1. Soweit, so gut. Über das ganze Zeug. Vorhin haben wir uns überlegt, diese Produkte liegen immer in N, weil ja die so gewählt sind, dass sie die gleiche Nebenklasse repräsentieren. Jetzt habe ich also immer etwas aus n da stehen und dann immer mal c hoch minus 1. Und das c kam auch aus n, das Inverse auch. Und das steht jetzt an jedem dieser Faktoren einmal dran. Da n arisch ist, darf ich das bei jedem dieser Faktoren, darf ich mir überlegen, wohin ich das schreibe, solange ich nicht hier zwischengehe. Richtig? Denn das ist ja zusammen in n, ich darf nicht dazwischen, aber ob ich es nach links oder rechts schreibe, ist egal, denn n ist arisch. Ich kann also all diese Faktoren c hoch minus 1 zusammenfassen. Wie viele davon kriege ich? Na, so viele, wie ich hier solche Pärchen habe und es sind m Stück. Das heißt, ich habe hier, weil n arisch ist, n arisch, habe ich hier stehen c hoch minus 1 hoch m mal das Produkt und wieder schreibe ich das alles darunter nicht hin. Xi mal y minus 1. Das war irgendwo mal als b definiert, das steht noch da oben. Das heißt, jetzt steht hier c hoch minus 1 hoch n mal b. Und das ist doch jetzt ganz schön. Invertieren und Potenzbildung sind vertauschbar. Das heißt, es ist das gleiche wie c hoch m hoch minus 1 mal b. C hoch m war b, steht da oben. B hoch minus 1 mal b ist 1. Rausgekommen ist also jetzt, dass dieses Produkt, was wir ganz am Anfang hingeschrieben haben, 1 ist. Und das zeigt, dass das hier von das Tupel, was hier zugehört, also Alpha, in Relation steht zu dem Tupel, das hier zugehört, und das war Beta hoch C, deswegen steht es nochmal da. Dann, hier haben wir wirklich benutzt, dass N arisch ist. Wir haben diesen Trick mit dem Automorphismus benutzt und auch hier noch, dass man beim Rechnen da das so rausziehen kann. Deswegen funktioniert dieser Trick. Schritt 3 macht es jetzt noch ein bisschen spezieller. Es ist nicht nur so, dass n transitiv wirkt, nein, es ist sogar noch besser. Es gibt kein Element in n außer dem 1-Element, was hier irgendwas fixiert. Das ist Schritt 3. Dafür wische ich jetzt das mal weg, damit wir da Platz haben. In N trivial. Gut, gucken wir uns an. Weiß für 3. Da gucke ich mir jetzt wieder direkt Alpha an. Ich habe die Notation ja noch. Das heißt, ich nehme mir für dieses Omega mein Alpha her, betrachte N von den Stabilisator N Alpha Schlange und den nenne ich N0. Bei N0 der Stabilisator von Alpha Schlange in N bei der Wirkung, die wir die ganze Zeit betrachtet haben. Und warum weiß ich, dass ich mir einen angucke? Na, weil die Wirkung transitiv ist. Und wenn die Wirkung transitiv ist, dann sind alle Punktstabilisatoren konjugiert. Und dementsprechend reicht es, wenn ich für einen zeige, dass er 1 ist. Gut, nehmen uns was daraus her. Sei das das und sei meinetwegen klein a ein Element aus der 0. Was heißt es nochmal da drin zu liegen? Na, das heißt, dass man Alpha Schlange stabilisiert. Das heißt also, dass man diese Äquivalenzklasse invariant lässt bei der induzierten Wirkung. Bedeutet, wenn ich mir Alpha schnappe und jetzt mit A wirke, so wie ich das halt mache, ich multipliziere alle Einträge von links, dann kommt zwar vielleicht nicht wieder Alpha selbst raus, aber es kommt etwas raus, was zu Alpha in Relation steht. Das ist die Info, die wir jetzt haben. Das heißt, wir wissen, Alpha unter der Wirkung von A steht in Relation zu Alpha. Und wenn ich dann wieder hinschreibe, was Alpha ist, x1 bis xm, und dann übersetzen wir das einfach in unsere Schreibweise mit dem Produkt, wenn ich jetzt über alle j laufe, n bis i gleich, muss ich das richtig machen, n a bis j wahrscheinlich. Ach, das steht vorne, dann mache ich mal lieber, damit das klar ist. N A ist gleich N Y, nee, N X J. Ich habe jetzt nur X, ich habe kein Y. Und jetzt sind meine Produkte A ist I mal X J minus 1. Und das ist 1. Ja, da bastel ich da ein bisschen rum. Und sehe, dass dieses A und M gleich 1 sein muss.
Und das ist jetzt aber ganz schwierig.
Also die Idee ist ja so ähnlich, N ist A-isch, bla bla bla, das A kommt ja aus. Das kommt ja aus N0, das liegt in N. Das heißt, ich kann den gleichen Schritt machen, kriege aus A und M gleich 1. Und im Moment geht das. Elemente aus N haben eine Ordnung, die die Ordnung von N teilt. Lagrange. Jetzt ist die Ordnung aber gleichzeitig ein Teiler von M und M ist Teilerfremd zur Ordnung von N. Das heißt, jetzt kann A nur das 1 Element sein. Okay, das war jetzt nicht so schwierig, dieser Schritt 3. Und dann sind wir aber am Ziel. Jetzt kommt das letzte Argument für den Beweis. Was haben wir? Wir haben diese Menge Omega Schlange. Wir haben eine Wirkung von G darauf. Wir haben einen Normalteiler, der transitiv wirkt. Und das schreit nach dem Capelli-Argument. Das kommt also Lemma 2, 4. Und ich benutze einfach die Schritte von vorher mit der Vorarbeit. Und Capelli. Stichwort Lemma 2, 4. Wissen wir, dass G das gleiche ist wie N mal ein Punktstabilisator. Das heißt, für alle Omega aus Omega mit der Vorwahl ist für alle Omega aus Omega schon G das gleiche wie N mal so ein Punktstabilisator G Omega Schlange. Ich nehme die induzierte Wirkung. So, weiter. Ich behaupte, das ist jetzt schon so ein gesuchtes Kompliment. Kompliment. Genau. Das ist gesuchte Kompliment. Herzlichen Dank. Kompliment. Warum? Na, weil der Schnitt der beiden 1 ist. Es ergänzt, also das Produkt ist die ganze Gruppe, das ist die eine Sache, die man beim Kompliment braucht. Und die zweite ist, dass der Schnitt 1 ist. Und der Schnitt ist deshalb 1, weil wir das gerade 3 gezeigt haben. Da E Omega Schlange zwischen N, das gleiche ist wie N. also der Punktstabilisator, ein Komplement, das war die erste Aussage. Und die zweite Aussage war, dass alle Komplemente konjugiert sind. Na, das werden wir jetzt über die Transitivität bekommen. Wenn wir uns jetzt irgendein Komplement hernehmen, ein Komplement. Okay, jetzt nehmen wir uns irgendeines und wir nennen das einfach mal Groß M. Ist Groß M irgendein Komplement zu N in G? Na, dann wissen wir, wie groß das ist. Warum? Die Ordnungen müssen sich ergänzen zur Ordnung von G multiplikativ. Und zwar exakt, denn der Schnitt ist 1 bei Komplementen. Was fehlt in der Ordnung von n zur Ordnung von g? Na, der Index war genau dieses kleine m. Das heißt, Groß M hat Ordnung klein m. Ja, und das heißt auch, das kann man sich auch wieder überlegen, dass jetzt die Elemente, die in m liegen, ein Repräsentantensystem sein müssen für die Nebenklassen, für die Menge der Nebenklassen von m. In g. Ist m also ein Komplement, so folgt, dass die Anzahl der Elemente gleich m ist. Und das ist in Wirklichkeit, dass die Elemente von M in Wirklichkeit so ein Element von Omega geben, wenn man sie als Tupel hinschreibt. Wie schreibe ich das am besten hin? Und es gibt M als Menge hingeschrieben, einfach. Wie möchte ich das schreiben? X und Y habe ich schon verbraucht. Z finde ich gerade doof. D. D1 ist M. So, mit, das sind Indizes. D1 ist Dn. Dann ist dieses Tupel D1 bis Dm. Und das nenne ich jetzt mal, Delta. Delta ist dieses Tupel, das liegt in Omega und ich behaupte, dass M in Wirklichkeit der Stabilisator von der Klasse zu Delta ist. Und dann muss es konjugiert sein zu dem Komplement, was wir schon gefunden haben, und dann sind alle Komplemente konjugiert. Wie sehe ich das jetzt? Na, wir haben das Tupel hier stehen, wir wissen, wie die davon repräsentierte Klasse aussieht. Und ich behaupte, dass M da drin liegt im Stabilisator. Warum liegt M im Stabilisator davon? Na, wenn ich irgendein Element aus M nehme, ein festes, und dann von links die Elemente alle damit multipliziere, dann kommt da wieder, also dann liegen die zumindest wieder in einer Klasse mit dem gleichen Trick, den wir schon gesehen haben, dass man da die Produkte so umsortiert. Das heißt, M liegt im Stabilisator irgendwie von der Klasse Delta-Schlange bei der Wirkung, die wir besprochen haben. Ich behaupte, dass das jetzt schon dazu führt, dass M und der Stabilisator gleich sein müssen. Warum ist das so? Na, wenn der Stabilisator noch größer werden würde, dann müsste er mit N nicht trivialen Schnitt haben, aus Ordnungsgründen. Und das passt aber nicht zu Schritt 3, in dem steht, dass die Stabilisatoren N trivial schneiden. Die Ordnung von G ist genau die Ordnung von M mal die Ordnung von N. Und jetzt kann man eben sozusagen, indem man diese Formel andersrum anwendet, die wir sonst immer benutzen, um die Ordnung auszurechnen, kann man schließen, dass der Schnitt von M und N 1 sein muss. Achso, und es ist ja auch ein Komplement. Der Komplement, das wissen wir sowieso schon. Überlege ich, was ich überhaupt noch als Argument dahin schreibe. Wäre M gleich enthalten in G der Schlange, so müsste aus Ordnungsgründen M der kleiner geschrieben mit n ungleich 1 sein. Genau, ich mache das Argument mit dem Produkt einfach für diesen Punkt stabilisator, g Delta Schlanger. G Delta Schlanger mal n muss jetzt die ganze Gruppe sein, denn m mal n ist ja schon die ganze Gruppe und wir machen es jetzt höchstens größer. Und dann, das meine ich mit diesem Ordnungsgrund. Dann kann man einfach hinschreiben, okay, die Ordnung von g kann nicht größer werden als die Ordnung von g. Wenn also m echt hier drin liegt, dann funktioniert das nur, weil g Delta Schlanger und n sich nicht trivial schneiden, wenn da bei dem Produkt sozusagen unten noch was weggenommen wird. Das ist eine beschriftete Frage. Ich skizziere das hier nochmal. Ich habe jetzt Ordnung von g ist Ordnung von g Delta Schlanger mal Ordnung von n geteilt durch den Schnitt. Dass die beiden als Produkt g haben, liegt daran, dass n da drin liegt. Und wenn das jetzt also eine größere Ordnung hat als die von m, dann steht hier oben was Größeres als die Ordnung von g und dann kann das hier unten nicht 1 sein. Das versteckt sich hinter diesem Ausordnungsgrund. Ja, Widerspruch zu 3, das heißt, in Wirklichkeit sind die doch gleich. Also sind alle Komplemente zu n in g Punktstabilisatoren bezüglich der Wirkung auf Omega Schlanger. Und dann sind die mit Schritt 2a konjugiert. Nochmal, das Argument, was dahinter steckt, ist, wenn die Wirkung transitiv ist, dann sind alle Punktstabilisatoren in der Gruppe konjugiert. Denn man kriegt immer den Stabilisator des Bildes unter einem Element der Gruppe bei der Wirkung, indem man den Stabilisator des Ursprungsdings nimmt und konjugiert mit dem Gruppenelement, das die Wirkung verursacht. Und deswegen führt Transitivität dazu, dass alle Punktstabilisatoren konjugiert sind. Damit haben wir alles gezeigt. Und hier kamen einige Tricks rein. Einmal diese komische Relation. Aber dann war es ganz viel, ja, Gruppenwirkung. Gruppenwirkung, 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 Theorie dazu, Capelli-Argument. Und das war jetzt die erste, sozusagen die Light-Version vom Satz von Schulz-Hassenhaus. Wir können uns schon darauf freuen, dass der Schüler nochmal wiederkommt und dass wir dann sehen, wie völlig anders die allgemeine Version funktioniert. Und da ist dann das mit das Erste, was wir machen, wenn der Normalfall der Abelsche Simple fertig, wissen wir schon, ab jetzt sei er also nicht Abelsch und dann kann man da irgendwas Spannendes tun. Okay. Wofür könnte man es jetzt im Kontext auflösbarer Gruppen schon benutzen? Das mache ich jetzt nur als Bemerkung und zwar deshalb, weil ich, selbst wenn ich den Satz jetzt anschiebe, in seiner vollen Schönheit ihn hier nicht beweisen würde, einfach weil ich gerade andere Dinge machen möchte. Stichwort Hall-Untergruppen. Eine Hall-Untergruppe ist eine Verallgemeinerung einer Pseudo-Untergruppe. Anstatt einer einzelnen Primzahl nehmen wir jetzt eine Menge von Primzahlen. Und eine Hall-Untergruppe ist dann eine, deren Ordnung den maximal möglichen Anteil für jede dieser Primzahlen in der Gruppenordnung aufschnappt. Sagen wir also zum Beispiel, die Primzahlen sind 2 und 3. Dann ist eine Hall-2-3-Untergruppe eine Untergruppe der großen Gruppe G, die sowohl eine 2-Pseudo-Untergruppe als auch eine 3-Pseudo-Untergruppe enthält und gleichzeitig noch nichts mit anderen Primzahlen. Und sowas gibt es im Allgemeinen nicht. So, bei irgendeiner Gruppe, da reicht sowas wie A5. Bei irgendeiner Gruppe ist es einfach nicht so, dass wenn man da 2 beliebige Primzahlen nimmt oder noch mehr, dass man dann immer Untergruppen findet, die das erfüllen, was ich gerade gesagt habe, die also so eine Verallgemeinerung von Pseudogruppen sind. Gibt es im Allgemeinen nicht. Da sieht man nochmal, wie besonders es ist, was da bei Pseudogruppen passiert. In auflösbaren Gruppen geht es aber. Egal, welche Primzahlmenge ich mir nehme, aus der Menge der Primteiler der ganzen Gruppe, ich finde immer so eine Hall-Untergruppe und die verhalten sich so wie Pseudo-Untergruppen. Sprich, jede Pi-Untergruppe, wenn Pi meine Menge von Primzahlen ist, liegt in einer solchen Hall-Untergruppe und die sind alle konjugiert. Das ist fantastisch bei auflösbaren Gruppen, dass man sowas hat. Ich skizziere das nur kurz. Sei Pi eine Menge von Primteilern der Gruppenordnung. Eine Pi-Untergruppe von E ist eine Pi-Untergruppe. H, die Horn-Untergruppe, ist eine Pi-Untergruppe, das heißt, die Anzahl der Primteiler, die Primteile, die in H vorkommen, sind genau die, die in Pi vorkommen. Na, das ist nicht das heißt. Das heißt, es ist einfach nur zum Teilnehmerverfahren. Eine 2-Untergruppe ist eine 2-3-Untergruppe. Auch wenn nicht die beiden Primzahlen 2 und 3 beide ausgeschöpft sind. Das heißt, Pi von H liegt da drin mit deren Index KG teilerfremd ist zu allen Primzahlen in Pi. Und damit das geht, müssen alle Primzahlen aus Pi tatsächlich hier in H vorkommen. Das heißt, dadurch wird dann im Nachhinein das wirklich zu einer Gleichheit. Und im Spezialfall, dass Pi einelementig ist, ist das dann das gleiche wie eine Pseudogruppe. Okay, und im Allgemeinen gibt es sowas nicht. Aber in Auflösbaren existieren zu jeder solchen Menge Pi-Horn-Untergruppen, und sie sind alle konjugiert. Und jede Pi-Untergruppe liegt in einer Pi-Horn-Untergruppe. Okay. Falls ich, also es kann sein, dass ich später in der Vorlesung, wahrscheinlich dann beim Pi-Thema auch teilerfremde Operationen, mich auf solche Eigenschaften auflösbarer Gruppen beziehe. Und sobald das so kommt, werde ich mich dann auf diese Bemerkung berufen und auf die Existenz und so weiter von Pi-Horn-Untergruppen und werde dann auch noch was dazu sagen, wie man das beweist. Vielleicht nicht hier in der Vorlesung, vielleicht als Podcast-Folge oder so. Aber wenn ich es benutze, werde ich es auf jeden Fall noch genauer kommentieren. Ich bin gerade am gucken, wie ich mit der Zeit hinkomme und was ich alles beweisen kann. Dann würde ich hier noch einen Nachtrag zu geben, denn es ist auf jeden Fall eine interessante und sehr starke Eigenschaft von auflösbaren Gruppen. Ich möchte das Kapitel auflösbare Gruppen beschließen mit einer Klasse von Gruppen, die wir im Spezialfall von P-Gruppen schon kennen und die immer auflösbare Gruppen liefern, die sogenannten Dieder-Gruppen. Wir haben schon zwei Gruppen gesehen, die wir Dieder-Gruppen nennen, die bestimmte Eigenschaften haben. Da war der Witz, dass es nicht eine im Allgemeinen nicht arische Gruppe ist, mit einem zyklischen Normalteiler vom Index 2 und so, dass die Elemente draußen alle Ordnung 2 haben und bei Konjugationen den Normalteiler invertieren. Das waren die Dieder-2-Gruppen. Und als Beispiel haben wir gesehen etwa die zwei Pseudo-Untergruppen von S4. Das sind die Dieder-Gruppen der Ordnung 8. Man kann das aber noch verallgemeinern. Diese Idee, dass man einen zyklischen Normalteiler hat und die Elemente draußen haben Ordnung 2 und invertieren, das funktioniert auch dann, wenn die Gruppe keine 2-Gruppe ist. Das geht allgemeiner. Die S3 ist ein Beispiel dafür. In der S3 haben wir auch einen zyklischen Normalteiler vom Index 2, nämlich die A3. Und da werden auch die Elemente von dem, was draußen liegt, invertiert, denn die drei Zyklen werden da immer auf ihr Inverses abgebildet bei Konjugation mit den Transpositionen. Das heißt, das sieht auch aus wie eine Dieder-Gruppe, ist aber keine 2-Gruppe. Was haben die alle gemeinsam, diese Gruppen? Na, die haben gemeinsam, dass es möglich ist, zwei Elemente der Ordnung 2 zu finden in dieser Gruppe, derart, dass die ganze Gruppe schon von denen erzeugt wird. So, hier kommt was Philosophisches. Sie können sich die Dieder-Gruppen vorstellen als werden von zwei Elementen der Ordnung 2 erzeugt. Okay, Sie können sich die Dieder-Gruppen strukturell vorstellen. Großer zyklischer Normalteiler, Faktorgruppe hat nur Ordnung 2 und man weiß, was passiert. Sie können sich die Edergruppen auch geometrisch vorstellen, als Symmetriegruppen von regelmäßigen Endecken. All diese Anschauungen haben irgendwas für sich, die haben alle ihre Vor- und Nachteile und am liebsten ist mir immer, wenn man mindestens zwei verschiedene Vorstellungen gleichzeitig im Kopf behalten kann, irgendwie, damit man dann, wenn man gefragt wird, irgendwie zu argumentieren, ein bisschen Variabilität hat. Möglicherweise ist das Erste, was einem einfällt, nicht das, was da am besten funktioniert. Und ich sage das deshalb, weil ich schon gesehen habe, dass Leute nur die geometrische Variante im Kopf haben, weil versucht haben, was zu beweisen, es war ganz schrecklich, und mit einer der anderen Darstellungen oder mit einem der anderen Bilder im Kopf wäre es in zwei Zeilen gegangen. Deswegen möchte ich Ihnen das ans Herz legen. Zuerst eine ganz abstrakte Definition, basierend auf dem, was ich jetzt erzählt habe. Elemente der Ordnung 2 in einer Gruppe heißen Involutionen, das habe ich irgendwann schon mal erzählt. Einfach nur, damit, wenn ich das in Zukunft sage, Sie immer wissen, was ich meine. Und eine Gruppe heißt die Eder-Gruppe, und zwar einfach so abstrakte die Eder-Gruppe, genau dann, wenn es zwei Evolutionen in der Gruppe gibt, die sie erzeugen. Die heißt die Eder-Gruppe, ganz allgemein, genau dann, wenn es Involutionen A und B aus E gibt, so, dass das Erzeugnis von A und B die ganze Gruppe ist.
Gucken wir uns ein Beispiel an. Glaube ich, hoffe ich. Ja,
Beispiel 5, 8. Mache ich auch wieder kurz, bisschen das schreibe ich hin.
Wir haben halt schon verschiedenste die Eder-Gruppen gesehen.
Auf der Welt. Dass man ausgehend von es gibt was und das erzeugt die Gruppe, so viel über die Struktur der Gruppe sagen kann, das ist ungewöhnlich. Wenn Sie irgendwann nochmal Lust haben und sich bei mir die Spezialvorlesung Coxeter-Gruppen und Kammern-Systeme anhören, dann werden Sie am Anfang da was über freie Gruppen lernen und über Gruppen, die mit Erzeugern und Relationen gegeben sind. Da sprechen wir über das Thema nochmal. Das heißt, man fängt an mit einer freien Gruppe, die ist irgendwie gegeben mit irgendwelchen Elementen, die die erzeugen, frei, abstrakt. Und dann macht man sozusagen Einschränkungen, meinetwegen dieses Element hat Ordnung so, die beiden vertauschen, oder irgendwas endlich. Und wenn man Glück hat, dann hat man dann eine ungefähre Vorstellung davon, wie die Gruppe aussieht. Wenn man Pech hat, gar nicht. Man kann Gruppen hinschreiben, sogar mit wenigen Erzeugern, und dann so ein paar Rechenregeln, also Relationen, was da gelten soll. Und man hat überhaupt keine Vorstellung, ist die Gruppe überhaupt endlich? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, diese Darstellung mit Erzeugern und Relationen hat so ihre Tücken. Aber bei den Eder-Gruppen ist es super. Wenn also die beiden Elemente, die Erzeugung in Ordnung 2 haben, dann weiß man auf einmal ganz viel. Das ist was wirklich Besonderes. Gut. In S4, und S4 ist selbst keine Eder-Gruppe, in S4 sehen wir aber haufenweise Untergruppen, die Eder-Gruppen sind. Und da gucken wir uns jetzt einfach mal ganz viel an. Denn da sieht man schon haufenweise verschiedene Typen, oder also ja, Typen von Gruppen, die rauskommen können, wenn man einfach nur voraussetzt, dass man mit zwei Evolutionen anfängt. S4 hat viele Untergruppen, die Edergruppen sind, ist selbst aber keine. Das ist selbst keine, das sehen wir gleich nebenbei mit, denn wir gucken uns einfach mal an, was die S4 für Involutionen hat und was da so passieren kann. Die Definition gibt uns keine Strukturaussage. Theoretisch können die Edergruppen jetzt immer noch ganz wild sein, die können unendliche Ordnung haben. Warum nicht? Da wissen wir nichts. Und alles, was ich vorher zur Struktur gesagt habe, also insbesondere was wir wissen bei den Edergruppen, die zwei Gruppen sind, das dürfen wir für den Moment vergessen. Wir haben einfach keine Ahnung. Wir wissen nur, es gibt zwei Elemente der Ordnung 2 und die erzeugen die ganze Gruppe. Gucken wir, was es in der S4 so gibt. Was für Elemente der Ordnung 2 hatten die S4? Da gibt es ja verschiedene Typen. Was haben wir? Ja?
Ja, Transposition und Doppeltransposition. Also.
Ja, haben wir noch was anderes? Ich schreibe mal. Die Involutionen in S4 sind Ich will auf Ordnung 2 hinaus. Das heißt, der einzige Zyklentyp, der vorkommen darf, ist der Zyklentyp 2-Zyklus in der Zerlegung in paarweise elementfremde Zyklen. Und die Frage ist nur, wie viele. Das heißt, ich habe immer Transposition oder Mehrfachtransposition und die Anzahl der Transpositionen, die ich hier benutzen kann, ist begrenzt dadurch, wie groß die Anzahl der Punkte ist, die ich permutiere. Das heißt, die Hälfte davon ist eine Schranke. Bei S5 habe ich auch nur Transposition und Doppeltransposition. Dreifachtransposition funktioniert erst ab Größe 6. Das heißt, ich darf hier schreiben Transposition oder Doppeltransposition. Und jetzt sehen wir verschiedene Fälle, die auftreten können, wenn ich eine Untergruppe von S4 hernehmen möchte, die erzeugt wird von 2 Involutionen. Fall 1, ich habe 2 Transpositionen, dann gucke ich, was da für Fälle möglich sind. Fall 2, ich habe es gemischt, Transposition und Doppeltransposition. Fall 3, ich habe nur 2 Doppeltranspositionen. Und Fall 3 ist der einfachste. Wenn ich 2 Doppeltranspositionen der S4 nehme, was passiert dann? Und ich darf übrigens auch zweimal dieselbe nehmen. Es gibt Literatur, die das verbietet. Es gibt Leute, die sagen, die Edergruppen müssen immer nicht abelisch sein. Das heißt, man darf nicht zweimal die gleiche Involution nehmen und man darf auch nicht 2 nehmen, die vertauschbar sind. Mir ist es egal, bei mir könnte die Edergruppe auch Ordnung 2 haben. Ist total okay. So, was ist, wenn ich 2 Doppeltranspositionen in S4 nehme? Was erzeugen die? Ja.
Entweder eine zyklische Gruppe der Ordnung 2, wenn man zwei dieselbe nimmt.
Richtig.
Oder wenn man zwei unterschiedliche nimmt, dann die Gruppe der Ordnung 4, 1, 2, 3, 4 und 1, 3, 2.
Genau, das, was wir häufig kleinste Vierergruppe nennen. Also Typ kleinste Vierergruppe, elementarisch der Ordnung 4. Richtig, Dankeschön. Erzeugen eine zyklische Gruppe der Ordnung 2 oder eine elementararische Gruppe der Ordnung 4. Und ich kann das ja mal mit Beispielen untermauern. Zum Beispiel das Erzeugnis von 1, 2, 3, 4 oder, wie das ja gerade schon gesagt hat, das Erzeugnis von 2 verschiedenen Doppeltranspositionen. Ich schreibe mal Beispiele dazu, damit man sich das besser vorstellen kann. Mehr passiert dann nicht und insbesondere kommt dann nie die ganze S4 raus. Weiter, nehmen wir mal eine Doppeltransposition und eine Transposition. Und eine. Schon ein bisschen Gruppentheorie machen, denn man kann ohne groß zu rechnen wissen, was das erzeugt. Okay, wir haben eine Doppeltransposition und eine Transposition. Im Erzeugnis liegen ja nicht nur diese beiden Leutchen drin, sondern auch alles, was man durch Konjugation erreicht. So, was passiert, wenn ich eine Doppeltransposition mit einer Transposition konjugiere? Da gibt es nur 2 Fälle, was passieren kann. Schauen Sie hier hin, hier ist eine schöne Doppeltransposition. Denken Sie sich eine Transposition aus, und da gibt es 2 offensichtliche Fälle, was da passieren kann. Die sind wirklich verschieden. Ja?
Also man kriegt entweder eine Transposition aus oder eine Doppeltransposition.
Beim Konjugieren?
Ja. Also
kann sich beim Konjugieren der Zyklentyp verändern?
So, nee, klar.
Nee. Trotzdem ist das, ich versuche es zu retten, der Zykeltyp kann sich nicht ändern, aber was mit der Doppeltransposition passiert, ist durchaus unterschiedlich in den beiden Fällen, die ich meine. Was ist los, wenn die Transposition eine von den Beteiligten ist? Was passiert dann beim Konjugieren? Vielleicht ist das das, was du im Kopf hattest.
Ja, genau, das weiß ich.
Was passiert da?
Da kriegt man ja doch wieder die Transposition raus, die vorher da war.
Die Doppeltransposition, die vorher da war.
Genau.
Wenn ich das konjugiere mit einer dieser beiden beteiligten Transpositionen,
genau,
kommt wieder
einmal,
das Ding raus.
Aber das auch einmal, ist dann ein Elementfremd. Ja.
Genau, und es geht noch das mit den Überschneidungen.
Genau.
Elementfremd geht nicht. Wir können keine Transposition bilden, die nicht eine dieser Zahlen enthält.
Nein. Ja.
Genau, in einer größeren Gruppe, klar, da könnte das auch noch passieren. Hier nicht, hier haben wir nur den Fall, ist eine von denen, dann ist es vertauschbar und es kommt einfach eine Gruppe der Ordnung 4 raus. nämlich die, die erzeugt wird von diesen beiden einzelnen Transpositionen. Andere Möglichkeit, die Transposition, mit der wir konjugieren, ist eben nicht eine von diesen beiden Beteiligten. Das ist gar nichts. Was kriege ich dann? Und hier kann man das Gruppentheorie machen. Wir wissen, der Zyklentyp bleibt erhalten und wir wissen auch, dass diese Gruppe nicht irgendeine Untergruppe ist von der S4, sondern
sogar ein normaler Teil.
Ja, das ist O2. Das liegt in jeder Zyklentyp-Untergruppe. Das heißt, wenn ich irgendwas hier draus habe und noch ein Element der Ordnung 2 dazu, dann landen wir in einer gemeinsamen 2-Zyklentyp-Untergruppe. Ja, das ist auch das, was passiert. Wenn ich hier jetzt eine Transposition nehme, die nicht eine von diesen beiden ist, dann ist sie nicht damit vertauschbar, sondern wirft das auf eine der anderen beiden. Das heißt, ich kriege sofort diesen ganzen Normalteil der Ordnung 4. Und ich kriege noch etwas der Ordnung 2, was nicht da drin liegt, das aber normalisiert. Das heißt, ich muss eine volle 2-Zyklentyp-Untergruppe kriegen. Das sind die beiden Fälle, die wir sehen. Also sowas erzeugen eine elementararische Untergruppe der Ordnung 4, die aber einen anderen Typ hat als die. Die hat nämlich den Typ Doppeltransposition durchweg. Die andere hat gemischten Typ, Transposition und Doppeltransposition. Hier, ich bleibe mal bei den Gruppen. Das Erzeugnis von 1, 2 und 3, 4 ist ein Beispiel hierfür. Die Doppeltransposition, die aus diesen beiden gebildet wird, ist halt das eine Teil, das andere Teil ist eine von den beiden. So, und bei der vollen Gliedergruppe der Ordnung 8 haben wir sogar eine Pseudogruppe von S4. Zum Beispiel Erzeugnis von 1, 2 und einmal der anderen Doppeltransposition. Das kann man zu Fuß nachrechnen, indem man sieht, man findet noch einen Vierzyklus und so. Aber mein Appell ist ja die ganze Zeit, rechnen Sie nicht so viel, sondern überlegen Sie mir. Also sich merken, das ist ein Normalteiler. Das heißt, man kann was darüber sagen, was passiert, wenn man jetzt noch etwas dazu nimmt, was auch noch Ordnung 2 hat. Okay. Dritter Fall. Ach so, und nur so als Nebenbemerkung, da kam jetzt auch nie die S4 raus. Waren auch immer rechte Untergruppen. Insbesondere haben wir bisher nur die Edergruppen hier gefunden, die zwei Gruppen sind. Aber natürlich passiert noch was Interessantes. Zwei Transpositionen in S4. Da gibt es wieder zwei Möglichkeiten, was da passieren kann. Wer sagt mir, was die beiden Möglichkeiten sind? Was für zwei Fälle gibt es, wenn ich mit zwei Transpositionen schnappe in S4? In Wirklichkeit sind es drei Fälle, aber naja. Ja?
Ja, also quasi, es gibt ja einmal den Fall, dass die Disjunkt sind, also
elementfremd, genau.
Oder halt, dass sie gleich sind, aber das ist ja.
Genau, das ist ein bisschen langweilig, aber das ist der dritte Fall, den ich meinte. Genau, wenn sie gleich sind oder elementfremd, was kommt dann raus?
Dann sind sie ja an sich schon mal kommutativ. Und dann
genau, dann kommt eine arische Gruppe raus.
Arische Gruppe der Ordnung.
Oder zwei, genau.
Oder zwei, ja, genau.
Richtig. Und was ist der interessante Fall?
Und sonst kannst du dann sich in einem Element überschneiden.
Und was passiert
dann? Dann hält man ja quasi die S3 in
auf den drei Punkten, die man sieht. Ja. Genau. Ja, und das ist auch eine Edergruppe. Das ist auch eine von zwei Involutionen erzeugten Gruppe und halt mal eine andere. Und wieder kommt nie die ganze S4 raus. S4 ist selber keine Edergruppe. Das heißt, man nimmt zweimal die gleiche, das ist langweilig. Elementarische Ordnung 4 sieht dann so aus wie hier oben, denn das ist genau das, zwei Elementfremde. Und S3-Isomorph wäre sowas wie 1, 2, 1, 4. Das ist der Fall, wenn man Überschneidung hat, aber die nicht gleich sind. Die Edergruppen haben gerade Ordnung, denn sie enthalten ja Elemente der Ordnung 2. Lagrange. Je nachdem, ob sie zweimal gerade oder zweimal ungerade Ordnung haben, verhalten sie sich etwas unterschiedlich, hat was damit zu tun, wie das Zentrum aussieht zum Beispiel. Was die Beispiele, die wir bisher gesehen haben, gemeinsam haben, ist, dass sie tatsächlich diese Struktur haben, die wir schon von den DIEDA-2-Gruppen kennen. Nämlich zyklischer Normalteiler, auf dem durch Invertieren operiert wird. Und wir sehen jetzt, warum das so ist. Im nächsten Satz. Ich würde gerne, einfach weil ich denke, dass wir es ganz gut in der Zeit jetzt noch hinkriegen, so noch 10, allerhöchstens 15 Minuten machen. Wahrscheinlich eher 10 und einfach diese Strukturaussage über die EDA-Gruppen noch beweisen und eine kleine Folgerung daraus. Dann ist das Kapitel über auflösbare Gruppen zu Ende und ich finde, dass das ein schönerer Abschluss ist, als wenn wir nächste Woche noch 5 Minuten auflösbare Gruppen machen. Außerdem ist die Serie entspannt zu besprechen, die wir heute haben. Okay. G ist ein EDA-Gruppe in dem definierten Sinne. Genau dann, wenn Folgendes gilt. Insbesondere ist G nicht die triviale Gruppe. Gibt da irgendwas? Von NX2 so. Dass alle Elemente aus G oder C Invertionen sind. Und C bei Konjugation invertieren. Insbesondere abelisch heißt insbesondere auflösbar. Dann haben wir eine Faktorgruppe von Ordnung 2, die ist auch auflösbar. Das heißt, wir sehen hier Beispiele für Gruppen, die einen auflösbaren Normalteiler haben mit auflösbarer Faktorgruppe. Die sind alle auflösbar. Und wie kann man das benutzen? Sagen wir, wir arbeiten in irgendeiner Gruppe G, über die wir nicht so viel wissen, aber mal angenommen, wir haben schon irgendwie rausgekriegt, die ganze große Gruppe G ist nicht auflösbar. Warum auch immer. Und jetzt haben wir da eine von zwei Involutionen erzeugte Untergruppe, dann wissen wir, dass das eine echte Untergruppe sein muss. Das ist zum Beispiel eine Argumentationsmöglichkeit, die das verwenden kann. Gut, da stehen zwei Aussagen mit genau dann Wenn dazwischen. Wir beginnen damit, dass G eine Diäder-Gruppe ist. Das heißt, wir fangen an mit zwei Elementen aus G, die Ordnung 2 haben und G erzeugen. Und dann versuchen wir, diese ganze Struktur zu finden, die da vorgegeben ist. Zuerst 2G. Eine Diäder-Gruppe. Nehmen wir uns mal Notation her. Sein A und B aus G in Positionen. Und zwar so gewählt, dass G von ihnen erzeugt wird. Ist auch noch was, was wir sehen werden. Nur weil es Involutionen gibt, die G erzeugen, heißt das nicht, dass wenn ich mir je zwei schnappe, dass die immer ganz G erzeugen. Das kann falsch werden, die können Untergruppen erzeugen, echte. Und jetzt weiter möchte ich sagen, klein c soll das Produkt von A und B sein und groß c soll das Erzeugnis von c werden und die Notation ist suggestiv. C ist zyklisch. Okay? Als nächstes zeige ich dir Index ist 2. Es ist ein Normalteiler und so und wir sehen dann gleich, der Index ist 2. Wie machen wir das? eigentlich zeigen wir alles gleichzeitig. Wir machen einfach so ein paar Rechnungen und dann ist es so ähnlich wie in der Übungsaufgabe. Mal 2 von Serie 3, wo es auch so viele Rechnungen gab und am Ende hat man dann gesehen, man fängt irgendwo an und man kriegt alles gleichzeitig raus. So ähnlich ist es jetzt ja auch. Wir konjugieren C zuerst mit A. Was ist das? Na, das ist dann A hoch minus 1 mal A mal B mal A. Jetzt benutzen wir, dass A und B Ordnung 2 haben. Das heißt, sie sind gleich ihrem eigenen Inversen. Und dann kann ich umklammern mit dem Assoziativgesetz und bekomme hier A mal A, das ist einfach 1. Dann kommt B mal A raus. Und B mal A ist genau das Inverse von C. Und zwar auch wieder, weil B und A Ordnung 2 haben. Das ist also dasselbe wie A mal B hoch minus 1. Ich mache einen Zwischenschritt. Das ist das gleiche wie B hoch minus 1 mal A hoch minus 1. Denn die Ordnung von A ist 2 und die Ordnung von B ist 2. Tatsächlich hätte ich das hier auch einfach so wegkürzen können. Da brauche ich das noch nicht. Aber hier. Und das ist A mal B minus 1. Das ist C hoch minus 1. Und genauso, da brauche ich dann aber, dass B Ordnung 2 hat. C hoch B ist auch C hoch minus 1. Warum ist es da anders? Na, weil dann konjugieren jetzt das B hoch minus 1 vorne, steht das B hinten. Das heißt, dann brauche ich B mal B ist 1. Damit es genauso funktioniert. Und ich brauche B hoch minus 1 ist gleich B. Aber es ist sehr ähnlich. Sieht fast genauso aus. Heißt also, A und B wirken durch Invertieren. Das ist gut. Das werden wir später benutzen. Und sie normalisieren insbesondere beide diese Untergruppe C. Das heißt, C ist ein Normalteiler von G. Und jetzt gucken wir uns noch an, wie sich C verhält zu den Erzeugnissen von A und B. Erster Fall. Es könnte sein, dass C gleich 1 ist. Wann passiert das? Das passiert dann, wenn A und B gleich sind. Dann stimmt die Behauptung, die da steht, trivialerweise. Falls C gleich 1 ist, ist A gleich B und alles, was da steht, stimmt. Denn alle Elemente aus B außerhalb von C sind dann Involution. Ja, es gibt dann halt nur 1, es gibt dann nur das Element A. Und dieses Wirken durch Invertieren ist einfach trivial, denn das, worauf da operiert wird, ist nur die 1-Untergruppe. Das heißt, ich schreibe mal ausnahmsweise, dann ist alles klar. In der Hoffnung, dass es in Ordnung ist, wenn ich das so schreibe. Andernfalls ist C ungleich 1 und dann sehen wir auch, haben wir das vorher auch gesehen? Ja, aber jetzt ist es noch wichtiger. C ist nicht die ganze Gruppe. Na doch, vielleicht braucht man das. In dem Moment, wo es 2 verschiedene Elemente der Ordnung 2 gibt, kann die Gruppe nicht zyklisch sein. Denn in einer zyklischen Gruppe gibt es zu jedem Primteiler immer nur genau, oder zu jedem Teiler immer nur eine Untergruppe dieser Ordnung. Insbesondere gibt es für den Primteiler 2 nur eine Untergruppe, die diese Ordnung hat. Und wenn es nur eine Gruppe der Ordnung 2 gibt, dann gibt es auch nur ein Element der Ordnung 2. Vorsicht, das stimmt so nur für die 2. Bei größeren Primzahlen ist es falsch. Es kann sein, dass man nur eine Untergruppe der Ordnung 5 hat, aber natürlich hat man dann mehrere Elemente der Ordnung 5. Da also bitte aufpassen, wenn Sie selber so argumentieren wollen. Andernfalls ist C ungleich 1. Und insbesondere A ungleich B. G ist nicht zyklisch und das ist das Argument, das ich hier eigentlich haben möchte. Daher ist C ungleich. So, jetzt steht es auch da. A und B liegen also nicht in C drin, denn sonst wäre ja C doch die ganze Gruppe. Es kann auch nicht mal eins von beiden drin liegen, denn wenn eins von beiden drin liegt, dann kann ich zusammen damit das andere basteln und dann kriege ich das C die ganze Gruppe. Daher ist das. Und so sehen wir A und B liegen beide nicht in C drin. Ich habe noch nicht begründet, warum der Index von C2 ist. Und da bin ich jetzt gerade auf dem Weg dahin, das zu machen. Wir sehen aber, C mal das Erzeugnis von A ist die ganze Gruppe. Warum? In C habe ich schon mal alle Potenzen von A mal B. Insbesondere A mal B selber. Wenn ich jetzt noch das A dazu nehme, dann kann ich daraus B basteln und dann kriege ich alles. Und warum darf ich das so schreiben? Das ist das gleiche wie das Erzeugnis von C und A und ich darf das so schreiben, weil C ein Normalteiler ist. Und jetzt kommt wieder die Ordnungsformel und sagt, naja, A liegt nicht da drin, der Schnitt ist trivial, dann muss der Index 2 sein, denn der Index ist dann genau die Anzahl der Elemente hier drin. Jetzt behaupte ich, dass wir alles haben. Zyklischer Normalteiler, Index 2. Die Elemente außerhalb, dass die alle Ordnung 2 haben, müssen wir vielleicht noch kurz überlegen, aber dass die alle durch Invertieren wirken, das ist eigentlich schon klar. Denn wie sehen die Elemente außerhalb aus? Na, die kann ich jetzt schreiben als irgendeine Potenz von A mal B mal A. Und A wirkt durch Invertieren. Dann wirken Produkte von A mit etwas aus C auch durch Invertieren, denn das Element aus C macht ja selber nichts beim Konjugieren. Okay. Aber schon möchte ich noch eine Rechnung zu hinschreiben. Machen wir doch mal. Nehmen wir mal ein beliebiges Element. Sei G aus B und C irgendein Element. So, dann kann ich das jetzt schreiben aufgrund dieser Gleichung hier als etwas aus C mal A und dieses etwas aus C kann ich schreiben als A mal B hoch irgendwas. Dann existiert jetzt also ein K aus N so, dass ich G schreiben kann als A mal B. C hoch K mal A. Das A muss wirklich da sein, denn sonst wäre das Element ja doch aus C. Soll es aber nicht sein. Und jetzt möchte ich zwei Dinge zeigen. Ich möchte zeigen, das Ding hat Ordnung 2 und ich möchte zeigen, das Ding invertiert C. Okay, fangen wir an mit C hoch G. Na, das ist dann C hoch K mal A. C hoch K macht nichts, denn das liegt ja in der gleichen Gruppe, die ist zyklisch. Das heißt, das ist C hoch A. Und da haben wir oben schon gezeigt, dass das C hoch 1 ist. Das heißt, alles außerhalb von C wirkt durch Invertieren. Und jetzt kommt noch die Ordnung von G. G selber ist nicht 1, denn wenn G 1 wäre, dann müsste A in C liegen. Die sind dann ja zueinander invers. Dann müsste A in C liegen, das ist aber nicht. Es liegt nicht in C. Warum sage ich das? Na, wenn ich zeige, dass die Ordnung von irgendwas 2 ist, dann sollte ich mir vorher einmal klar machen, dass die Ordnung nicht 1 ist. Wird gerne vergessen. Es wird gerne nur die Rechnung gemacht, warum die Ordnung höchstens das ist, was man sagt, aber nicht, warum es wirklich das sein muss. Okay, was ist G Quadrat? Das ist C hoch K mal A mal C hoch K mal A, assoziativ gesetzt, bla bla bla. A hat Ordnung 2, das heißt, das, was ich hier sehe, ist in Wirklichkeit C hoch K konjugiert mit A. Und was macht A nochmal auf der Untergruppe C? Es invertiert. Das heißt, dann steht da C hoch K hoch minus 1. Also kommt 1 raus. Das heißt, G ist nicht 1, aber G Quadrat schon, also hat G Ordnung 2. Dann haben wir diese tolle Struktur mit dem großen zyklischen Normalteiler und allen Informationen, die man sich wünschen kann. Was ist mit der Rückrichtung? Naja, da brauche ich jetzt Notation, umgekehrt. Zeichen ein. Zyklischer Normalteiler. C gegeben. Kommt in der Zeit. Zeichen, ein Zyklischer gegeben. Und die Eigenschaften. Die ja irgendwo noch, die ja jetzt irgendwo nicht mehr stehen. Alle Elemente in G und C haben 2. Und ich mache es mal kurz: invertieren C. Dann ist gemeint, invertieren C-Element weiter. Und wir haben ja gerade schon gesehen, dass es reicht, wenn ein Erzeugungselement von C invertiert wird. Und wir wollen jetzt 2 Evolutionen finden, die die ganze Gruppe G erzeugen. Ja, wie machen wir das? Erstmal nehmen wir unser Erzeugungselement für C her. Sagen C aus C so, dass C von klein C erzeugt wird. Und jetzt nehmen wir Element A her aus G ohne C. Dieses A hat Ordnung 2 und ist deshalb ein Kandidat für unsere erste Involution für das erzeugende System. Das heißt, wir wissen Ordnung von A ist 2 und wir wissen wegen der Invertierungswirkung Folgendes. Was ist A mal C zum Quadrat? Na, das ist erstmal A mal C mal A mal C. Gleicher Trick wie gerade, a und a und minus 1 sind dasselbe, das heißt hier steht c konjugiert mit a mal c, a wirkt durch invertieren, also steht da c und minus 1 mal c und das ist 1. A mal c ist nicht 1, denn sonst würden ja a und c in der gleichen Gruppe liegen, tun sie aber nicht. Das heißt, wir haben jetzt geschlussfolgert, a mal c ist eine Involution. Ich behaupte, das ist ein Kandidat für die zweite Evolution, die wir brauchen zum Erzeugen. Wann kann es sein, dass sie gleich sind? Na dann, wenn C trivial ist und dieses C eben auch trivial ist. Aber das stört hier nicht. Ich habe nie gesagt, dass da irgendwas verschieden ist. Ich habe nur gesagt, es ist nicht 1. Das heißt, der Spezialfall C gleich 1 ist ja ausdrücklich erlaubt. Und wir sind dann auch fertig. Falls wirklich C gleich 1 ist und so, dann ist halt G, die ganze große Gruppe, das Erzeugnis von A. Und es ist nichts weiter zu zeigen. Es ist dann eine Diädergruppe, die eben von 2 gleichen Involutionen erzeugt wird. Wenn G nicht nur die Gruppe ist, die aus A besteht, dann gibt es jetzt noch irgendwas. Wir sind fertig, falls G nur die von A erzeugte Gruppe ist. Andernfalls finden wir jetzt noch was anderes. Dann finden wir in G ohne C noch eine weitere Involution, die nicht A ist. Andernfalls sei. Eigentlich geht es sogar noch einfacher. Ich denke, dass ich jetzt immer habe, dass G erzeugt wird von A und A mal C. Moment. Ich glaube, dass das stimmt. So, warum glaube ich, dass das stimmt? Na, weil ich weiß, dass A außerhalb von C liegt und C hat Index 2. Das heißt, wenn ich irgendwas außerhalb nehme, dann ist G immer das Erzeugnis von dem großen zyklischen Normalteiler und diesem Ding außerhalb. Ich weiß, dass G das ist. C ist Normalteiler, deswegen ist das das. Ja, C wurde von C erzeugt. Das heißt, das kann ich auch schreiben als das. Na, und ob ich jetzt das Erzeugnis davon betrachte oder von den beiden, das ist egal. Denn ich kann C aus A und A mal C basteln, genauso wie ich umgekehrt A mal C aus C und A basteln kann. Ja, das heißt, ich bin schon fertig. Und den Spezialfall muss man nicht gesondert betrachten. Schreibt das hier nochmal ordentlich hin. nun sind A mal C, die Position in G, die G erzeugen. Und da kann man diese Rechnung nehmen, um das zu sehen. Lemma 15 schreibe ich nur an. Die Begründung habe ich vorhin schon gemacht. Das ist eine direkte Folgerung. Die Ederbogen sind auflösbar. Dafür nimmt man diese Struktur, die wir gerade im Satz gesehen haben, im Satz 5,9 und unseren Satz 5,3, der uns diese verschiedenen äquivalenten Formulierungen gegeben hat, der scheint insbesondere drin, dass wenn man einen auflösbaren Normalfall mit auflösbarer Fachbegriff hat, dass die dann auflösbar ist. Und das war Kapitel 5. Nehmen wir uns ruhig noch 2-3 Minuten für Fragen. Was für Fragen haben Sie? Dazu oder zu auflösbaren Gruppen überhaupt? Vielleicht nochmal zu diesem Thema, wie man diese Reihen bilden und dann auch verfeinern kann, je nachdem, was man da sehen möchte. Das haben wir jetzt zwar immer mal zwischendurch angesprochen, aber nicht explizit gemacht. Können wir auch eine Übung machen. Okay, es ist schon ein bisschen nach 10:45. Dann würde ich hier jetzt Stopp machen. Erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir klären gleich, wie lange wir Pause machen. Danke.